Wisst ihr, was mich interessiert? Wenn man einem wirklich guten Filmemacher mit einem sehr guten Musikmacher zusammen den Auftrag geben würde, verfilmt einmal den ersten Lebenstag des Menschen und seine ersten Begegnung mit Gott. Wie wird das damals wohl gewesen sein, als der Mensch, dieser Erdklumpen, plötzlich ein Leben eingehaucht bekam, die Augen öffnete und sich in einer Welt fand? Naja, man kann ja nicht sagen, von der er noch nie was gehört hatte, denn er hatte noch nie was gehört. Er hatte noch nie was gesehen, er hatte noch nie was gefühlt. Und jetzt beginnt er, seine ganze Welt zu erkunden. Und da ist einer, der mit ihm redet. Wahrscheinlich konnte er ihn nicht sehen. Zumindest haben wir keinen Hinweis darauf, dass Adam Gott gesehen hat. Das wäre mal ein richtig guter Film. Den würde ich mir gerne anschauen. Wenn ich jetzt aber urteilen dürfte, nehmen wir mal, wir würden so einen Wettbewerb machen und es würden mir verschiedene Leute ihre Idee reinbringen, wie sie so einen Film gestalten würden. Wer nicht die Beziehung des Menschen zu Gott in einer besonderen Weise zentral beleuchten würde, der würde bei mir durchfallen. Völlig egal, wie viel Staunen dieser Mensch von der Natur hat, mit welcher Begeisterung er das alles sieht und wie schön die erste Hochzeit gemacht wird, das völlig unabhängig davon. Wenn die Beziehung zu Gott nicht einen zentralen Punkt in diesem Film einnehmen würde, würde er bei mir durchfallen. Und ich möchte mit euch heute genau auf diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen schauen, an diesem ersten Tag. An dem Tag, wo der Mensch plötzlich in ein Dasein kam, von nichts eine Ahnung hatte und von einem Gott, den er vermutlich gar nicht gesehen hat, den aber gehört hat, dessen Gegenwart er wahrgenommen hat, von ihm etwas gesagt bekam. Er hat ihn erkannt und er hat von ihm Wissen bekommen. Und lasst uns heute einmal darauf schauen. In diesem Abschnitt, den wir heute lesen werden, 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 18 bis, ich will bis 24 lesen, auch wenn ich 24 von der Auslegung her gar nicht antasten werde. Aber am besten wir lesen ab Vers 15, 15 bis 24. In diesem Abschnitt wird nicht nur die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott gezeigt, sondern auch die Beziehung zwischen Mensch, Mann und Mensch-Frau. Und wie es dazu gekommen ist, dass der eine erstmal alleine war und dann eine zweite dazu bekam und sie aber doch irgendwie eins sein sollten. Das will ich gerne in zwei Wochen bei der nächsten Predigt anschauen. Dort werden wir uns also über die Ehe sehr viel intensiver Gedanken machen, die Beziehung zwischen Mann und Frau. Heute wollen wir aber das Zentrale anschauen, die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Bitte lest mit mir Kapitel 2, Verse 15 bis 24. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, er hat ihn gerade gemacht, und setzt ihn in den Garten Eden, damit er ihn dort bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden ein Fleisch sein. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, du hast uns dein Wort gegeben, damit es uns lehrt, damit es uns dich offenbart, damit wir uns selbst erkennen können und für so viele andere Zwecke. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute das öffnest, wofür du dir dieses Wort, diesen Absatz gegeben hast. Dass wir es erkennen, dass wir vor allem unsere Beziehung zu dir noch einmal ganz besonders auf den Prüfstand stellen. Amen. Ich möchte heute gerne weiter zeigen, wie die Schilderung der Schöpfung in 1. Mose eine Fülle von zentralen Themen anschneidet. Die Beziehung zu Gott wird mit so vielen zentralen Themen hier angerissen, die dann aber auch die gesamte Bibel hindurch immer wieder erwähnt werden. Ich hatte letztes Mal davon gesprochen, dass Gott einen Ort der Begegnung machte, wo er wohnen wollte und wo sein Volk mit ihm ist. Er bei seinem Volk und das Volk bei ihm. Und dass sich das bis zum Ende in der Offenbarung immer wieder durchzieht und das für alle Ewigkeit auch bestehen wird. Wir hatten auch das Thema angeschnitten, dass Gott weiß, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Und dass er es viel besser weiß als wir selber. Heute möchte ich mit euch einmal zuerst ansprechen, dass der Mensch Gott kennenlernt. Das ist das Thema Gotteserkenntnis. Das Zweite, was wir uns anschauen werden, ist, dass Gott den Menschen in sein Amt einführt, also in die Aufgabe, die er dem Menschen gibt. Das ist der Dienst, den wir tun, das Herrschen in der Sprache der Schöpfung. Das Dritte, was wir uns anschauen wollen, ist, dass der Mensch sein erstes Lied singt, also der Lobpreis. Und das Vierte, das ist, wenn wir all diese Sachen zusammennehmen und schauen, wie sieht das Ganze in der Beziehung zu Gott aus, dann werden wir feststellen, es hat mit Gottesfurcht zu tun. Der Mensch hat Gott fürchten gelernt. Und das macht einen sehr wesentlichen Unterschied, welche Art von Fürchten es ist. Denn dass der Mensch zu Gott eine Beziehung hat, die in der Bibel als Gottesfurcht bezeichnet wird, verändert sich schlagkräftig, nachdem er gesündigt hat. Denn dann fürchtet er Gott auch. Und dann ist es ganz anders. Aber lass uns von Anfang an beginnen. Gott offenbart sich dem Menschen. Das ist der erste Punkt, den ich mit euch anschauen möchte. Gott gibt sich dem Menschen zu erkennen. Er gibt dem Menschen auch Wissen mit, aber in erster Linie gibt er dem Menschen sich selbst zu erkennen. Er nimmt den Menschen und setzt ihn in einen wunderbaren Ort, dort, wo der Mensch leben soll. Der Mensch wacht auf und schaut und er sagt, das ist fantastisch hier, das ist hier geradezu traumhaft, die Bäume und all das, was ich hier habe. Und jetzt erlebt er einen Gott, der ihm sagt, schau dir all diese Bäume an, all die wunderbaren Früchte, die darfst du alle haben, alles. Alles darfst du haben, nach Belieben, so wie du gerade Hunger hast, essen. Nimm es, es ist deins, du darfst es genießen. Das ist das, was der Mensch von Anfang an von Gott erlebt. Gott ist ein überaus großzügiger, freigebiger. Ich sehe ihn nicht, aber da, wo er mich wohnen lässt, da, das, was er mich genießen lässt, das muss ein wunderbarer Schöpfer sein, der mich hier hingestellt hat. Dann sagt Gott ihm, da in der Mitte des Gartens ist aber ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem darfst du nicht essen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Adam hat keinen Grund, das in Frage zu stellen. Was er nur weiß ist, oh, okay, dieser Gott weiß, was für mich gut ist und er warnt mich vor dem, was meinem Leben schaden kann. Das ist gut. Das ist gut, wenn einer da ist, der dich warnt. Stellt euch mal vor, Gott hätte es dem Adam nicht gesagt, der wäre irgendwann geradeaus in diesen Baum gelaufen und hätte gesagt, das sieht gut aus, diese Frucht hier, die ist gut zu essen. Er hätte es nicht gewusst. Aber hier erlebt er einen Gott, der ihm sagt, was gut und schlecht ist. Und der sagt, tue es nicht, der das, was den Tod bringt, als Gebot aufstellt. Und das, was das Leben gibt, sagt, mache es. Genieße alles, was du willst. Was er auch von Gott lernt, ist, Gott ist wissend. Ich weiß nicht, ob Adam damals sofort erkannt hat, dass Gott allwissend ist, dass er wirklich alles weiß. Es mag sein. Auf jeden Fall weiß er, Gott ist wissend. Ich weiß vieles gar nicht. Woher soll er auch es wissen? Wer einen Tag lebt, kann jetzt nicht gerade 10 Jahre Erfahrung haben oder Wissen angesammelt haben. Aber er weiß, dieser Schöpfer, er weiß, er ist wissend. Und er weiß eine ganze Menge. Was er dann später auch lernte, ist, dass dieser Schöpfer noch viel mehr als nur das tut. Er gibt mir Lebenssinn. Ich existiere hier nicht einfach nur und langweile mich und esse mich satt, wenn ich dann hungrig bin, sondern ich habe eine Lebensaufgabe. Er erfüllt mein Leben, gerade an dieser Stelle, wo ich bin, mit etwas Sinnvollem. Und wir Menschen wollen einen Sinn im Leben haben. Niemand, der immer satt ist und ein gutes Haus hat und gute Freunde hat, aber ansonsten keinen Sinn im Leben sieht, ist glücklich. Und das ist das, was der Mensch von Anfang an von Gott lernt. Auf eine Sache möchte ich in besonderer Weise hinweisen. Er lernt Gott als jemanden kennen, der redet. Gott ist ein Gott, der redet. Wir hatten in der Schöpfungsgeschichte im 1. Kapitel schon gesagt, mit 10 Worten, 10-mal sprach Gott, hat Gott die Welt geschaffen. 10 Worte, das sind die 10 Gebote, mit denen erhält er die Welt. Die sollen die Menschen tun, damit sie leben. Und hier beginnt Gott wieder zu reden. Nach einer langen Pause, die ganze 1. Schöpfungsgeschichte, die gesamte 2. Schöpfungsgeschichte spricht Gott nicht. Es gibt einmal das Wort sprechen, aber das ist genauso wie im 1. Kapitel nicht so hineinzuzählen, weil es eine andere grammatikalische Form hat. Und hier heißt es zum ersten Mal, wie, also sprechend, würde man sagen. Er tut etwas anderes, sprechend. Und hier wird wieder gesagt, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach. Gott redet wieder. Gott redet wieder. Ich möchte euch einmal nur ganz kurz einen Ausblick geben, wie in dieser 2. Geschichte, Kapitel 2 und 3, das gehört zusammen, wie dort das Reden verteilt ist. Da ist nicht mehr nur Gott derjenige, der redet, der spricht, sondern plötzlich sprechen auch noch andere. Der erste, der spricht, ist Gott. Der zweite, von dem gesagt wird, der spricht, ist der Mensch. Er spricht, das ist endlich Fleisch von meinem Fleisch und Knochen von meinem Knochen. Die sollen Männer heißen. Der dritte, der spricht, das ist die Schlange. Und da kippt das Ganze. Hätte die nicht geredet, wäre so viel besser gewesen. Der vierte, der spricht, ist die Frau. Fünfte, der spricht, ist wieder die Schlange. Und der sechste, der spricht, ist Gott. Und da spricht kein anderer mehr. Da spricht nur noch Gott. 7-mal wird gesagt, dass Gott sprach. Und das, was er vorher gebaut hat mit seinen Worten, ins Leben gerufen hat, das reißt er jetzt ein Stück weit durch sein Fluchen nieder. Nun, das erste Sprechen ist nicht gleich Fluchen, sondern es ist ein den Menschen zur Rede stellen. Aber dann kommt es immer wieder, er sprach zur Schlange und da gab es den Fluch, was dann aber auch für den Menschen wiederum der Segen bedeutete. Er sprach zur Frau und das war ein Fluch, er sprach zum Mann und das war auch ein Fluch. Nun, Gott ist ein Gott, der redet. Er offenbart sich den Menschen und ich finde es so gut, wenn wir das sehr, sehr stark beherzigen und uns denken und wirklich Gott dafür danken, dass er ein Gott ist, der redet. Nicht an irgendeinem Ort, sondern hier in seinem Wort. Da redet er zu uns. Er offenbart sich. Wäre das nicht der Fall, würden wir sehr arm dran sein. Was er auch lernt, ist, dass Gott vollkommen ist. Der Herr sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Wenn etwas nicht gut ist, springt Gott ein, um es gut und sehr gut zu machen. Ich weiß nicht, ob das, was Gott hier sagt, von dem Mose schreibt, ob Gott das damals an diesem ersten Tag auch gleich dem Menschen schon gesagt hat. Du, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Ich gebe dir mal all die anderen Lebewesen zu sehen. Vielleicht findest du jemanden. Ich weiß es nicht genau, wie es gewesen ist. Was wir wissen ist, dass der Mensch, Vers 23, ausruft, das ist endlich Gebein von meinem Gebein. Also da ist ein endlich drin, da war eine Suche, da war etwas, wo er schon merkte, fehlt etwas. Es ist etwas nicht vollständig. Er suchte nach einem Gegenüber und er fand es nicht. Und er sah aber bei allen anderen Tieren, sie hatten ein Gegenüber. Und er lernte, dass Gott vollkommen ist. Er lässt nichts unvollendet. Und was er auch lernte ist, dazu werde ich gleich ein bisschen mehr erzählen, vor allem später in der nächsten Botschaft, dass Gott vertrauenswürdig ist. Während er bei all den Tieren niemanden fand, der ihm gegenüberstand, hat er nicht gesagt, na dann mache ich mir selbst etwas. Oder ich nehme das bestgeeignete Tier, das mir einigermaßen am ähnlichsten ist. So ein paar würden uns da ja einfallen, die dem einen oder anderen von uns ähnlich aussehen könnten. Aber das ist nie passend. Und er tut es nicht. Er vertraut und wartet einfach auf Gott. Und er erlebt, Gott ist vertrauenswürdig. Gott gibt Erfüllung, er ist vertrauenswürdig, er gibt so viel Gutes. Lass uns einmal den nächsten Punkt anschauen. Gott führt Adam in ein Amt ein. Adam lernt, der Mensch lernt, dass Gott einen Lebenssinn gibt. Er ist nicht nur einfach da und wartet, dass Gott jetzt etwas macht. Er selbst ist nicht in der Lage, aus einem Erdklumpen etwas, was er für sich gegenüber sich vorstellt, zu modellieren. Er kann so viel reinpusten, wie er will. Der wird nie Leben kommen. Das funktioniert nicht. Gott lässt Adam nicht einfach sitzen. Er gibt ihm einen Auftrag. Er gibt dem Menschen den Auftrag, sie sollen über die Erde herrschen und sie sollen sich vermehren. Wahrscheinlich hat sich Adam gefragt, wie soll das funktionieren mit dem Vermehren? Das kommt später. Zu diesem Zeitpunkt war er noch ziemlich ahnungslos. Er hatte aber einen Auftrag zu herrschen. Der war ja auch mit dabei. Und in diesem Garten, wo er war, sagte Gott ihm, er soll den Garten bebauen und pflegen. Das kann er ja machen. Die Gesellschaft der Tiere war ja keine schlechte Gesellschaft. Wir nehmen heute, nach dem Sündenfall, wo viel kaputt gegangen ist in der Beziehung zwischen Tier und Mensch, nehmen wir immer noch, einige zumindest, Tiere in ihr Haus oder als Haustiere einfach. Und es entstehen Beziehungen. Die war damals bei Adam mit den Tieren, denen er dort begegnete, umso besser. Die kann nicht schlechter gewesen sein als das, was wir heute erleben. Und nun gibt Gott dem Adam den Auftrag, gib ihm Namen. Jetzt sagen wir vielleicht oberflächlich überlegt, Moment, Namen geben ist ja nun wirklich kein großer Lebensinhalt, oder? Wenn ich euch jetzt 1000 Tiere vorlegen würde und sage, komm, gib mal allem einen Namen, ich glaube, niemand von uns würde sagen, boah, das ist ein Lebensinhalt. Dafür lohnt es sich zu leben, all diesen Wesen hier, die ich jetzt gerade vor mir habe, auf dem Foto, allen einen Namen zu geben. Da steckt mehr drin. Einen Namen geben bedeutet Herrschaft ausüben. Lasst es mich erklären. Ich möchte euch 3 Hinweise dafür geben. Das erste, was wir sehen, ist, der Höhergestellte gibt immer dem Niedrigergestellten Namen. Es läuft nicht umgekehrt. Die Eltern geben den Kindern Namen. Die Könige geben den Untertanen Namen. In der Bibel haben wir auch Beispiele dafür, wie zum Beispiel Nebukadnezar, der Daniel und seinen Freunden neue Namen gegeben. Das ist kein Einzelfall. Josef hat auch einen anderen Namen bekommen. Ich habe ihn bloß wieder vergessen. In der Bibel wird er uns immer wieder mit dem hebräischen Namen Josef vorgestellt. Wir sehen auch, dass Gott Menschennamen macht. Ja, zum Beispiel hat er den ersten Menschen den Namen Mensch gegeben. Adam und Eva, beiden gab er den Namen Mensch, nicht nur Adam alleine. Das lesen wir in Kapitel 5, Vers 2. Er hat irgendwann Abram, sein Vater Terach hat ihn Abram genannt und Gott sagte, nein, du sollst Abraham heißen. Klang das für Gott etwas schöner, noch eine Sibylle dazu zu nehmen? Oder statt Sarai, Sarah, Natürlich hat das nichts mit dem Klang zu tun. Wenn Gott einen Namen gibt, dann macht er die Person dazu, dann macht er die Geschichte dazu. Das heißt, wenn Gott dir einen anderen Namen geben würde, wäre deine Zukunft fest. Er würde dich niemals, was fällt mir jetzt schnell ein, Ältester nennen, wenn du niemals irgendwo Ältester sein solltest. Er würde dich auch nicht Vater vieler Nationen nennen, wenn du nie Nachkommen haben wirst. Oder gut, zur Zeit der Gemeinde ist es wirklich legitim zu sagen, wir sehen es vielleicht geistlich. Lass das einfach als Beispiel gelten. Wenn Gott einen Namen gibt, macht er die Person dazu. Das ist der zweite Punkt. Also der zweite Grund. Ja, das, was wir immer wieder sehen. Gott gibt niemals, nie in der Bibel, ihr könnt es gerne überprüfen, von hinten bis vorne oder von vorne bis hinten. Wenn Gott einen Namen gibt, macht er die Person dazu. Er macht die Geschichte dazu. Das heißt, er hat dieser Person das Schicksal festgelegt. Und jetzt sagt Gott, dem Namen so wichtig sind, so wichtig, dass er sogar sagt, wenn du überwindest, dann wirst du mit einem neuen Namen benannt werden. Das ist jetzt nicht gut zitiert. Mir fällt es auf die Schnelle nicht ein, wie es genau steht. Wenn wir einen neuen Namen bekommen sollen, jeder Einzelne, wenn Gott es so wichtig ist, dann kann es nicht sein, dass er Adam den Auftrag gibt, den Tieren einen Namen zu geben und nur meinte, na, es ist eine Buchstabenkombination, damit die Menschen wissen, welchen Vierbeiner sie gerade meinen. Das kann es nicht sein. Es ist viel mehr. Ein dritter Grund: Wir sehen auch, dass Namen immer wieder einen Wesenszug beschreiben. Das war schon immer so. Wir sehen das hier, Isha. Adam nennt seine Frau, das ist der erste Name, den er ihr gibt, sie soll Isha heißen. Männin, denn vom Mann ist sie genommen. Da steht eine Bedeutung dahinter. Später gibt er der gleichen Frau den Namen Eva, Leben. Und es ist sehr bedeutend zu schauen, wo Adam seiner Frau den Namen Eva gibt. Wir sehen das bei Noah, wir sehen es bei vielen anderen, wo in der Bibel beschrieben wird, dass es Namen geben immer eine Bedeutung hat. Also ein Wesenszug oder eine Hoffnung steht dahinter. Vielleicht waren es auch Umstände, die passiert sind. Peres in seiner Zeit teilte sich die Erde, deswegen Teilung. So verschiedene Dinge, so werden Namen genannt. Und jetzt sagt Gott dem Adam, benenne die Tiere. Das klingt schon fast so, als würde Gott Adam sagen, herrsche über die Tiere und weise ihnen ihre Aufgabe zu. Weise ihnen vielleicht sogar Lebensraum zu. Ich weiß es nicht, wie viel damit reinhängt. Er konnte das Tier ja nicht völlig von seinem Wesen verändern. Das hatte Gott ja festgelegt. Möglicherweise gab es zu jedem Tier erstmal eine Lektion für diesen Adam. Das ist das Tier, so und so ist es, das ist sein Wesenszug. Und der Adam benannte es und gab ihm, ich gehe davon aus, ich denke, wir haben viel Grund davon auszugehen, dass damit Adam den Tieren auch eine gewisse, sagen wir mal, Schicksal gab, eine gewisse Zukunft bestimmte, was aus diesen Tieren werden sollte. Das tun wir heute mit der Zucht immer noch. Ja, wir nehmen ein Raubtier, das Fleisch frisst, und sagen diesem Raubtier, du sollst jetzt nicht mehr rauben, sondern du sollst jetzt deine Beute beschützen, als wären sie deine Geschwister und dein Rudel. Und so ist ein Hütehund entstanden. Das ist fast schon wesensfremd, dass ein Raubtier seine Beute beschützen soll, statt sie zu fressen. Aber es ist nicht wesensfremd, dass dieser Hund ein Rudel beschützt. Nun, wir wissen natürlich, die Schafe gehören nicht zum Rudel des Hundes. Aber für den Schäferhund ist das ein Stück weit tatsächlich der Fall, weil der Mensch durch die Zucht ihn dahin erzogen hat oder eine Aufgabe gegeben hat. Durch das Eingreifen, nicht durch das Verändern seiner Natur, aber trotzdem durch ein gewisses Eingreifen, da hat der Mensch benannt. Und bei Adam war das nicht so, er hat gezüchtet und gesagt, ach gut, das hat geklappt, jetzt kann ich einen Schäferhund nennen. Sondern er sagte gleich von vornherein, das ist ein Lastenträger, das ist das größte Ding, der Elefant kann ganze Bäume schleppen. Oder so ähnlich, ich weiß es nicht genau. Das, so würde ich das im Film machen, ne, wenn ich einen Film machen würde. Irgendwie so etwas Ähnliches, denke ich, wird es gewesen sein. Das ist das, was hier hintersteht, wenn Gott zu ihm sagt, benenne die Tiere. Also das heißt, Adam hat seine Aufgabe, über die Schöpfung zu herrschen, angenommen und begonnen. Aber er fand für sich keine Gehilfin. Er fand für sich nichts, was gegenüber wäre. Nichts Passendes. Und was Adam hier nicht tat und was wir alle sehr gerne tun, das unterscheidet uns unter anderem von diesem ersten Adam, der noch nicht gesündigt hatte. Er griff nicht in Gottes Amt ein. Er hat nicht gesagt, wenn Gott mir keine passende Gehilfen gemacht hat, dann mache ich mir halt eben selbst eine. Oder ich nehme das nächstbeste, was ich finden kann und versuche das in die Richtung zu erziehen. Das tut der Adam nicht. Aber wir alle neigen dazu, gerne auch mal den Heiligen Geist zu spielen. Wenn mein Mann nicht so ist, wie ich ihn haben will, dann muss ich ihn irgendwie dahin drängen, dass er endlich mal das tut, was er tun soll. Das tun die Männer mit den Frauen übrigens genauso. Wenn meine Frau nicht tut, was sie tun will, dann habe ich ein paar Ideen, was ich machen könnte, also mindestens nörgeln, damit sie endlich einmal das tut, was sie tun soll. Und sie zu dem Mensch wird, wie ich mir bei der Hochzeit meine Frau vorgestellt habe. Es kann doch nicht sein, dass ich das Haupt bin und sie bleibt, wie sie ist. Das ist nicht unsere Aufgabe, Männer und Frauen. Das macht der Heilige Geist. Er verändert Menschen. Wir können unterstützen, wir können liebevoll Hinweise geben, wir können vergeben. Wir können viel machen, aber wir können nicht verändern und wir sollten mit nichts versuchen, den anderen zu verändern. Auch nicht unsere Kinder. Ja, da mag vielleicht das Besitzverhältnis in Anführungsstrichen ein bisschen anders gelagert sein. Wir können sie nicht verändern. Wir können sie erziehen. Aber selbst dort sagt Gott, wenn du dir deine Kinder erziehst, bitte in der Zucht und der Mahnung des Herrn, also das heißt nach der Theorie und Pädagogik Gottes, nicht nach deiner eigenen oder die deines Landes. Also Adam greift nicht in Gottes Amt ein und was er dort erlebt, ist einfach wunderbar. Er erlebt Gott als einen vertrauenswürdigen Schöpfer. Ich kriege nicht hin, ich finde nicht, was ich brauche, aber ich brauche auch nicht unruhig werden. Abwarten. Wenn Gott gesagt hat, ich will ihm eine Hilfe machen, wird er das machen. Wenn es Zeit dauert, dann wird er halt eben seine Zeit nehmen. Also gut, wir können jetzt sagen, da waren vielleicht ein paar Stunden dazwischen. Der musste nicht lange warten. Jetzt lass uns mal das Ganze in Arbeitseinheiten berechnen. Wenn er da all den Feldtieren und Vögeln des Himmels, also hunderten Tieren und Vögeln, irgendwelche Namen gab, vielleicht waren es nicht wirklich buchstäblich alle an dem einen Tag, weiß ich nicht. Aber selbst wenn, ich meine, die Zeit wurde langsam Abend und ein Tier nach dem anderen kommt und er sieht nichts, was zu ihm passt. Das muss doch auch so ein bisschen an ihm genagt haben, oder nicht? Wenn da hunderte Tiere kommen und nichts passt. Was ist bei dir, wenn du hunderte Situationen in deinem Leben erlebst, auf dem Warten und in der Hoffnung, dass doch endlich das kommt, was Gott versprochen hat, und es nicht kommt? Sind wir nicht schon oft bei der 12. fertig oder bei der 2? Okay, Adam tut es nicht. Sehr gut, dass er es nicht getan hat. Darin ist er uns ein Vorbild. Und wir erleben, wie er dann, als es soweit war und Gott ihn, er ließ ihn ja noch schlafen, ich meine, der hat nicht viel erlebt, vielleicht hat er, als er aufwachte, gemerkt, da ist ein bisschen mehr weich als hart, rechts oder links. Aber er wacht auf und jetzt bringt Gott ihm etwas. Möchte ich euch auf eine literarische Besonderheit hinweisen. Es gibt viele, ja, ich nehme immer nur ein ganz paar. Beachtet das Muster der Erzählung. Das Erste, wenn wir die Verben gucken, das ist etwas, was ich immer wieder beim Auslegen mache. Ich schaue hin, wer tut etwas. Die Verben gucke ich mir an. Ne? Gott, was macht der Mensch? Und schauen wir mal, was macht Gott? Gott will, er will machen. Gut, das Erste, was er tut, ist, er spricht. Und dann sagt er will machen, Gott will. Das Zweite, was er macht, ist, er bildet die Tiere. Das heißt, in diesem Bericht, er hat die Tiere vorher gebildet, okay? Bevor er den Menschen gemacht hat, bevor er Adam gemacht hat. Dieser Bericht ist nicht chronologisch aufgebaut. Hier geht es um den Transport, um die Vermittlung inhaltlicher Wahrheiten. Das Zweite also, was Gott macht, ist, er bildet die Tiere. Das Dritte, was er macht, ist, er bringt die Tiere zu den Menschen, damit er sie benennt. Das Vierte, was er macht, ist, er sagt, warum er die Tiere bringt. Er will sehen, wie der Mensch sie benennen wird und damit diese Tiere den Namen tragen sollen, den der Mensch ihm gibt. Also sprich, Gott bindet sich an dem, was der Mensch über diese Tiere ausspricht. Das ist schon interessant. Und der Mensch benennt die Tiere. Und jetzt wiederholt sich dieser Zyklus. Am Anfang hat Gott gesagt, ich will dem Menschen eine Gehilfe machen. Und jetzt macht er das. Er macht das, indem er den Menschen schlafen lässt, eine Rippe entnimmt, die Stelle wieder verschließt. Und dann bildet er die Frau. Also das Wollen ist jetzt in eine Tat umgewandelt. Da gibt es drei Verben, das ist sehr viel. Da merkt man schon allein an dem Schreiben, worauf der zentrale Punkt dieses Textes hindeutet, und zwar die Erschaffung der Frau. Deswegen lohnt es sich, noch einmal in einer extra Predigt genau auf diese Beziehung Mann-Frau Aufmerksamkeit zu machen. Also Gott macht die Frau, er will es nicht nur, er tut es, er macht die Frau. Dann, er will es, da tut er das, was er will, dann bildet er die Frau, dann bringt er die Frau zu dem Mann. Also das gleiche Muster an Tätigkeit wieder. Jetzt steht nicht, um zu sehen, wie er sie nennen würde, aber was am Ende tatsächlich gemacht wird, ist, der Mensch benennt seine Frau. Und hier wird schon, das erwähne ich nur, die Leiterschaft des Mannes in einer Ehebeziehung und die Unterordnung der Frau eingeführt, denn Adam benennt Eva. Der ist auch eher geschaffen als sie. Aber ich möchte beim nächsten Mal auf jeden Fall klarstellen, dass Unterordnung nicht irgendeine Art von Minderwertigkeit bedeutet oder dass der Mann in einer Art und Weise herrschen könnte, sondern was das bedeutet, dieses zusammen einen bestimmten Plan Gottes ausführen mit unterschiedlichen Rollen, aber mit gleicher Wertigkeit, das werde ich nächstes Mal sehr viel ausführlicher sagen. Worauf ich hier jetzt hinweisen möchte, ist die Reaktion des Menschen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Die Reaktion des Menschen ist ein Lobpreis. Das ist tatsächlich in Liedform, also in Poesie geschrieben. Das erste Lied in der Menschheit war ein Liebeslied. Und davon sollten noch ein paar tausend folgen im Laufe der Zeit. Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Also er besingt es und dieses endlich zeigt darauf hin, dass er in ein Jubel ausbricht. Endlich jemand, der so ist wie ich. Der sieht genauso aus wie ich und der passt zu mir. Das ist das perfekte Gegenstück, von dem ich nächstes Mal ein bisschen mehr sagen möchte. Wir wollen jetzt gleich zum vierten Punkt übergehen. Zu meiner zentralen Behauptung dieser ganzen Aussage hier bis jetzt. Ab Kapitel 3 beginnt es traurig zu werden. Bis jetzt, wo alles ohne Sünde war, wo alles wirklich vollkommen und schön war, lernen wir, dass der Mensch nun Gott fürchten gelernt hat. Sicher wird sich jetzt mancher fragen, wo ist denn hier Gottesfurcht zu erkennen? Und lehrt der Text das wirklich oder liest du das nur in den Text hinein, weil dir das Thema Gottesfurcht gerade wichtig ist? Und lass uns einmal anschauen. Ich glaube, es wirklich zu sehen und darauf zu kommen, bedarf schon ein sehr ausführliches Studium über die Gottesfurcht. Und hätte ich in meinem Leben nicht ein paar Jahrzehnte dafür gebraucht, um über Gottesfurcht zu studieren, hätte ich hier das an dieser Stelle wahrscheinlich nie und nimmer gesehen. Lasst mich aber euch jetzt nicht alles erzählen über Gottesfurcht, das wird jetzt wirklich jeden Rahmen sprengen, sondern Pastor Albert Martin, diese Sache mit den Martins verfolgt uns in unserer Gemeinde, also der Pastor Albert Martin, der hat einmal folgender Art und Weise die Gottesfurcht zusammengefasst. Und er sagt, es gibt drei Bestandteile der Gottesfurcht und das ist das, was wir hier besonders sehen. Das ist das, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Einen oder mehrere dieser Bestandteile, wenn es mit Gottesfurcht zusammen erwähnt wird. Die rechte Vorstellung vom Wesen Gottes. Und das ist das, was Adam gelernt hat. Er hat Gott kennengelernt. er hat wirklich einen Gott erlebt, rein erlebt von seinem ganzen Wesen, nicht verändert durch ein sündiges Denken, wie das bei uns ist, wenn Gott mit uns einen Weg geht und wir durch unsere Sünde verschleiert sind und nicht erkennen, wie Gott wirklich ist. Er hat es wirklich erkannt. Also eine rechte Vorstellung vom Wesen Gottes, das ist eine Grundlage. Ohne dem ist Gottesfurcht nicht möglich. Das zweite Element einer Gottesfurcht ist immer ein umfassendes Empfinden der Gegenwart Gottes. Thomas Hochstetter, einer der EBTC-Bibellehrer, sagte sogar, so ganz zusammengefasst, Gottesfurcht heißt, im Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben. Aber das ist eben nur ein Teil der Gottesfurcht. Und das dritte Element einer Gottesfurcht ist das bleibende Wissen um unsere Pflicht vor Gott. Was wir jetzt hier in dieser Geschichte haben, ist, der Mensch lernt Gott kennen, er erlebt Gott, er lebt in seiner Gegenwart und er weiß, was er zu tun hat und er lebt in seiner Pflicht. Er nimmt sie an. Er wird in sein Amt eingeführt. Das heißt, er lernt Gott fürchten. Der andere Punkt, der mich dazu bringt, zu sagen, dass hier Gottesfurcht der Inhalt der Gottesfurcht, nicht das Wort, aber der Inhalt der Gottesfurcht ein wesentlicher Punkt ist, ist das nächste, was wir jetzt hier lesen, wenn wir jetzt einfach weiter lesen würden in Kapitel 3, ist, dass der Mensch in Sünde fällt. Und was passiert dann? Dann wird das Ganze rückwärts aufgewickelt. Diese Geschichte hier endet ja erstmal, also dieser Teilgeschichte endet damit, dass der Mann und Frau nackt waren und sie schämten sich nicht. Also es gab keine Scham. Sie hatten nichts zu verstecken, zu verbergen. Sie waren rein, heilig. Niemand musste vor irgendjemandem irgendetwas verbergen. Aber als sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen genommen hatten, dann hatten sie etwas zu verbergen. Als Bild erst einmal die Nacktheit verstecken, aber sie hatten noch etwas anderes zu verbergen. Und dort sagt der Mann, also der Mensch, um genau zu sein, der Mensch sagt, als Gott fragt Adam, wo bist du? Er sagt, ich habe mich versteckt, weil ich mich gefürchtet habe. Und dieses Element Sünde hat mit all dem, was er davor erlebt hat, er hat Gott kennengelernt, er hat die Gegenwart Gottes erlebt, er hat den Auftrag Gottes verinnerlicht und begonnen. Und jetzt kam nur Sünde dazu und plötzlich war all dieses mit der Gottesfurcht so ganz anders. Also die Auswirkung der Furcht war nicht mehr ein, ich fühle mich zu Gott hingezogen, sondern ein, ich verstecke mich vor Gott. Ich muss vor ihm weglaufen, denn er entscheidet über Leben und Tod. Und die Sünde ist das Entscheidende, ob du lebst oder stirbst. Gott hatte ja schließlich gesagt, also wenn du von dem Baum isst, dann musst du sterben. Und das wusste der Mensch. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass das Element der Gottesfurcht hier eine zentrale Rolle spielt. Nicht unbedingt wegen des Wortes, das dort nicht da ist, sondern wegen des Verhältnisses, wegen der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und wir wissen aus der Bibel, dass Gottesfurcht eine so zentrale Rolle spielt. Salomo, der ganz weise König Israels, der hat all seine Studien über die Sinnhaftigkeit und das Leben des Menschen mit folgender Zusammenfassung abgeschlossen. Viel studieren ermüdet den Leib. Die Summe der Lehre lasst uns hören. Und was ist die Summe der Lehre? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die Furcht des Herrn, in ihr liegt starkes Vertrauen. Und so gibt es so viele gute Dinge in der Bibel, die sagen, das ist in der Furcht des Herrn. Und das lesen wir auch hier in dieser ersten Geschichte. Das Erkennen, das Wissen sammeln, das Vertrauen, das, was Leben bringt. Ich möchte einmal noch erinnern zum Schluss an 2. Mose 20,20. Dort sagt Mose, als das Volk Israel Gott erlebt, also sie erleben die Gegenwart Gottes. Ja, sie haben von Gott erkannt eine ganze Menge. Sie hatten schon einige Wochen an Wüstenwanderung hinter sich. Sie haben Gott kennengelernt. Jetzt erlebten sie die Gegenwart Gottes auf dem Berg Sinai runterkommen und sie fürchteten sich. Seltsamerweise Mose nicht, der konnte da reingehen, aber sie waren sich wahrscheinlich viel mehr ihrer Sünde bewusst oder hatten keine Vergebungsbewusstsein, weiß ich nicht. Und er sagt Folgendes, Mose zu den Leuten, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Die Gegenwart Gottes fördert die Gottesfurcht. Und hier kam Gott zu den Menschen, er offenbarte sich den Menschen. Und wir könnten analog zu dem sagen, was Gott mit seinem Volk beginnen wollte, hat er hier mit Adam und Eva begonnen und sagt, ich komme zu euch, ihr sollt mich kennenlernen, ihr sollt mich erleben, damit ihr mich in rechter Weise fürchten lernt, damit diese Gottesfurcht vor euren Augen steht und ihr nicht sündigt. Und eine Zeit lang ging das gut, bis irgendwann jemand anders begann zu reden und Gehör fand. Was wollen wir heute daraus lernen? Nun, ich denke, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, dann ist Gottes Furcht eine sehr zentrale Sache. Und diese Geschichte, sie lehrt uns, worauf es ankommt in unserer Beziehung zu Gott. Das Wesentliche ist, dass du Gott als den Redenden wahrnimmst und auf ihn hörst. Dass du wirklich diese Offenbarung, die er von sich gibt, auch hörst und sie akzeptierst, sie verinnerlichst. Aber der zweite Punkt ist der, der, so scheint mir, bei uns Christen sehr schnell verloren geht. Das ist die Gegenwart Gottes erleben. Aber, sorry Leute, aber jetzt mal ganz ehrlich. Nehmen wir einmal an, ich würde um 16 Uhr nach Hause gehen, würde meiner Frau kurz mal einen Kuss rechts und links geben und sagen, tschüss Schatz, ich habe jetzt den nächsten Termin und dann laufe ich. Habe ich da irgendeine Gegenwart mit meiner Frau erlebt? Nur weil ich sie einmal kurz gesehen habe? Wie oft ist unsere Beziehung mit Gott genau so? Ich habe jetzt 5 oder 10 oder 15 Minuten stille Zeit gehabt, habe ein bisschen was von Gott gehört, habe natürlich nach 2 Stunden wieder vergessen. Du hast doch nicht wirklich die Gegenwart, bist doch nicht wirklich in die Gegenwart Gottes gegangen. Du warst mit deinem Gedanken nicht wirklich bei ihm. Du warst vielleicht bei einem Text hier in der Bibel. Mag sein, will ich dir nicht abstreiten. Aber warst du bei ihm? Hast du emotional aufgenommen, was er dir sagt, wie er ist? All das Schöne oder auch das Warnende, das wir ja auch brauchen. Ich meine, Gott hat in Adam ja auch gewarnt und gesagt, iss nicht von dem Baum, das bringt den Tod. Er hat ja nicht nur schöne Sachen gesagt, obwohl es schön ist, vor dem Tod gewarnt zu werden, oder? Ich finde schon. Lasst uns das bitte verinnerlichen. Gott erkennen, auf ihn, auf den redenden Gott zu hören und in seiner Gegenwart zu leben und deinen Auftrag ausführen. Deinen Auftrag, den du hoffentlich kennst. Grob gesagt, Gott verherrlichen, ihn Ehre bringen. Das ist unser erster und höchster Auftrag und uns an Gott zu erfreuen. Dann hat aber jeder von uns auch noch kleinere, konkretere Aufträge in diesem Leben. Mann und Frau, Eltern, da sind ein paar Dinge schon vorgegeben. Gaben, gewisse Dienste in der Gemeinde oder auch in der Gesellschaft können weitere konkrete Sachen vorgeben. Aber wir haben einen Auftrag von Gott ganz insgesamt. Und merkt euch das, das heißt es, das ist es, was es bedeutet, Gott zu fürchten, in seiner Gegenwart zu leben, ihn zu erkennen und in seiner Gegenwart mit dieser Gotteserkenntnis seinen Auftrag auszuführen. So, nun würde ich sagen, geht hin und fürchtet den Herrn. Nicht in dem Sinne, dass ihr vor ihm Angst habt, sondern dass diese Gottesfurcht, das Leben in seiner Gegenwart, in der Erkenntnis Gottes, mit dem Wissen, was euer Auftrag ist, dass euch das in eurem ganzen Leben begleitet und formt. Und das nächste Mal in 2 Wochen, dann wollen wir uns genauer anschauen, wie Mann und Frau in dieser Gottesfurcht miteinander leben sollten. Und ich lade alle herzlich ein, die verheiratet sind und auch diejenigen, die plötzlich eines Tages als Verheiratete aufwachen könnten oder vielleicht auch weniger plötzlich hoffentlich. Ich lade alle ein, ich möchte darüber schon auch intensiver reden, auch was die engere Beziehung zwischen Mann und Frau angeht und dann ist es im Sinne der Eltern zu entscheiden, bis zu welchem Alter sie ihre Kinder gerne einladen oder vielleicht doch einmal mehr zur Kinderstunde schicken. Aber lasst uns auf Gott hören, was er über die Beziehung von Mann und Frau zu sagen hat. An dieser Stelle, lasst uns beten. Unser Gott und Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass du uns sehr viel sagst. Du bist ein Gott, der sich offenbart. Du bist ein Gott, der zu uns spricht, der uns nicht in Unwissenheit lässt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, in dieser Erkenntnis gerne, gerne voranzugehen. Dass du uns die Freude schenkst, was es bedeutet, in deiner Gegenwart zu leben. Und ja, unsere Sünde ist Grund genug, dass wir vor dir laufen sollten, weil du ein gerechter Gott bist und keine Sünde ungestraft lässt. Aber so wie wir heute schon daran gedacht haben, du vergibst Sünde, weil Jesus, dein Sohn, Sünde auf sich genommen hat und als Sünde gestorben ist, obwohl er nicht gesündigt hat. Und deswegen dürfen wir wieder frei zu dir kommen, im Bewusstsein dieser Vergebung und in der wahren, rechten Gottesfurcht vor dir leben, unseren Auftrag ausführen, dich erkennen und deine Gegenwart genießen. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem Einzelnen hilfst, dahin zu kommen, in deiner Gegenwart zu leben und auch in kleinen Schritten oder auch in größeren Schritten, so wie du es ihm gibst, zu lernen, seinen Auftrag, den er vor dir hat oder sie, auch auszuleben. In Jesu Namen bete ich. Amen.